Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Alle Tage wollen wir dich und deinen Namen preisen. Das kann man singen. Ich bin gespannt, wie uns das weiter in der Predigt bewegt, denn mitunter kann uns die Lust daran ja auch vergehen, Gott zu preisen. Das ist mal so eine Frage, die ich habe an dich. Wie reagierst du, was machst du eigentlich, wenn es im Leben schwierig wird? Was machst du dann? Was passiert zuerst, wenn es dir eng wird? Wir haben da ja so alle unsere Strategien. Lohnt sich übrigens, das mal mit einem Gegenüber sich anzugucken. Was passiert dann eigentlich bei mir, wenn sich schlechte Gefühle einstellen? Wenn ich den Eindruck habe, das schaffe ich nicht. Oder das wird nichts. Ich habe schon seit einiger Zeit auf dem Herzen, nochmal über einen Text aus dem Alten Testament zu predigen. Und gerade wo jetzt in unserer Gemeinschaft die Frage laut geworden ist, wie wird es eigentlich im kommenden Sommer, habe ich gedacht, dann ist das jetzt dran. Wir begeben uns heute ins zweite Buch der Chroniken zum König des Volksstammes der Juden, mit Namen Josaphat. Es wird ein langer Bericht, den wir gleich lesen. Ich behaupte aber, er ist spannend. Von diesem König wird uns beschrieben, dass er im Glauben an den lebendigen Gott gelebt hat. Er hat vieles umgesetzt, woran Freude hatte. Das ist in diesem Volk, also bei den Schilderungen der Bibel, überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Es gab lauter Könige, die andere Wege gegangen sind. Und als nun dieser König Josaphat gerade dabei war, das Vertrauen seines Volkes auf Gott zu erneuern, wird uns Folgendes berichtet im 20. Kapitel im zweiten Buch der Chroniken. Wir lesen die ersten 30 Verse. Ihr könnt das gerne hier mitverfolgen. Danach kamen die Moabiter, die Ammoniter und mit ihnen auch die Meoniter, also so Völker, die um die Juden herum lebten, um gegen Josaphat zu kämpfen. Und man kam und sagte zu Josaphat, es kommt gegen dich eine große Menge von jenseits des Salzmeers, von Edom. Und siehe, sie sind schon in Hatzezon Tamar, das ist En-Gedi. Josaphat aber fürchtete sich und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Und er ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen. Und Juda kam zusammen, den Herrn zu suchen. Auch aus allen Städten Judas kamen sie, den Herrn zu suchen. Und Josaphat trat hin unter die Gemeinde Judas und Jerusalems im Hause des Herrn, vorn im neuen Vorhof, und sprach, Herr, du Gott unserer Väter, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher über alle Königreiche auf Erden oder der Völker? Und in deiner Hand ist Kraft und Macht, und es ist niemand, der dir zu widerstehen vermag. Hast du, unser Gott, nicht die Bewohner dieses Landes vertrieben vor deinem Volk Israel und hast es den Nachkommen Abrahams, deines Freundes, gegeben für immer? Und sie wohnten darin und haben dir ein Heiligtum für deinen Namen gebaut und gesagt, wenn Unglück, Schwert, Strafe, Pest oder Hungersnot über uns kommen, werden wir vor diesem Hause und vor dir stehen. Denn dein Name, also du selbst, ist in diesem Hause. Und zu dir schreien in unserer Not. Und du wirst hören und helfen. Nun siehe, die Ammoniter, Moabiter und die vom Gebirge Seir, durch die du Israel nicht hindurchziehen ließest, als sie aus Ägyptenland kamen, sondern sie mussten vor ihnen weichen und durften sie nicht ausrotten. Siehe, sie lassen uns das entgelten und kommen uns auszutreiben aus deinem Erbe, das du uns gegeben hast. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft gegen dies große Heer, das gegen uns kommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir. Und ganz Juda stand vor dem Herrn mit seinen Kindern, Frauen und Söhnen. Aber der Geist des Herrn kam mitten in der Gemeinde auf Jahaziel, den Sohn Zechajas, des Sohnes Benajas, des Sohnes Jehiels, des Sohnes Matanjas, den Leviten aus den Söhnen Asafs. Ja, das ist immer wichtig in Israel, dass man das beschreibt, was das für einer war. Und Jahaziel sprach: Merkt auf, ganz Juda und die Einwohner von Jerusalem, und du, König Josaphat, so spricht der Herr zu euch: Ihr sollt euch nicht fürchten und nicht verzagen vor diesem großen Heer, denn nicht ihr kämpft, sondern Gott. Morgen sollt ihr gegen sie hinabziehen. Und siehe, sie kommen den Höhenweg von Zitz herauf, und ihr werdet auf sie treffen, wo das Tal endet, vor der Wüste Jeruel. Aber nicht ihr werdet dabei kämpfen. Tretet nur hin und steht und seht die Hilfe des Herrn, der mit euch ist, Juda und Jerusalem. Fürchtet euch nicht und verzagt nicht. Morgen zieht ihnen entgegen. Der Herr ist mit euch. Da beugte sich Josaphat mit seinem Antlitz zur Erde, und ganz Juda und die Einwohner von Jerusalem fielen vor dem Herrn nieder und beteten den Herrn an. Und die Leviten von den Söhnen Kehat und von den Söhnen Korach schickten sich an, den Herrn, den Gott Israels, zu loben mit lauter Stimme gen Himmel. Und sie machten sich früher morgen auf und zogen aus zur Wüste Tekoa. Und als sie auszogen, trat Josaphat hin und sprach: Hört mir zu, Juda und die Einwohner von Jerusalem, glaubt an den Herrn, euren Gott, so werdet ihr sicher sein, und glaubt seinen Propheten, so wird es euch gelingen. Und er beriet sich mit dem Volk und bestellte Sänger für den Herrn, dass sie in heiligem Schmuck Loblieder sängen und vor den Kriegsleuten herzögen und sprechen: Danket dem Herrn, denn seine Barmherzigkeit währet ewiglich. Und als sie anfingen mit Danken und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Ammoniter und Moabiter und die vom Gebirge Seir, die gegen Juda ausgezogen waren, und sie wurden geschlagen. Es stellten sich die Ammoniter und Moabiter gegen die Leute vom Gebirge Seir, um sie auszurotten und zu vertilgen. Und als sie die Leute vom Gebirge Seir alle aufgerieben hatten, wurden sie einer dem anderen zum Verderben. Als aber Juda an den Ort kam, wo man in die Wüste sehen kann, und sie sich gegen das Heer wenden wollten, siehe, da lagen nur Leichname auf der Erde. Keiner war entronnen. Und Josaphat kam mit seinem Volk, die Beute auszuteilen. Und sie fanden bei ihnen in großer Menge Güter und Kleider und kostbare Geräte und nahmen sich so viel weg, dass es kaum zu tragen war, und teilten 3 Tage die Beute aus, denn es war viel. Am 4. Tag aber kamen sie zusammen im Lobetal, denn dort lobten sie den Herrn. Daher heißt die Stätte Lobetal bis auf diesen Tag. So kehrte jedermann von Juda und Jerusalem wieder um, und Josaphat an der Spitze, dass sie nach Jerusalem zögen mit Freuden, denn der Herr hatte ihnen Freude gegeben an ihren Feinden. Und sie zogen in Jerusalem ein mit Psaltern, Harfen und Trompeten zum Hause des Herrn. Und der Schrecken Gottes kam über alle Königreiche der Länder, als sie hörten, dass der Herr gegen die Feinde Israels gestritten hatte. Also hatte das Königreich Josaphats Frieden, und sein Gott gab ihm Ruhe ringsumher. Ein langer Bericht, meiner Ansicht nach aber gar nicht so schwer zu fassen, was da passiert. Vielleicht seid ihr genauso in Staunen gekommen wie ich. Zunächst mal beginnt das für viele glaubende und nicht glaubende Menschen mit einer Irritation. Da wendet sich einer ganz Gott zu und sorgt dafür, dass das Volk das auch tut, dann müsste doch jetzt das Leben eigentlich leicht laufen. Da müssten doch die Dinge jetzt auch klappen. Woran soll man denn sonst erkennen, dass man auf dem richtigen Weg ist? Doch daran, dass das leicht läuft. Und doch macht Gott es anders. Jetzt kommen erstmal Probleme. Ist doch verrückt. Unser Bericht ist dazu in der Lage, uns zu zeigen, wie wir mit unserem Leben und gerade unseren Problemen umgehen können und was dabei in uns wachsen soll und kann. Es wird deutlich, dass Gott uns nicht vor Schwierigkeiten bewahrt, sondern uns in allem begegnen will und uns tiefer ins Vertrauen zu sich ziehen will. Wir betrachten das Geschehen genauer unter dem Titel »Wenn es im Leben schwierig wird«. Habe ich ja vorhin gefragt, was machst du dann? Folgende drei Abschnitte möchte ich uns heute gerne ans Herz legen. Erstens, suche in allem Gott auf. Zweitens, lass dich auf Gott ausrichten. Drittens, handle im Vertrauen auf Gott. Wir beginnen mit Suche in allem Gott auf. Das klingt so selbstverständlich. Wenn es euch nicht viel anders geht als mir, ist es das aber gar nicht unbedingt. Josaphat, dieser König, nachdem er sich nun Gott zugewendet hat, lässt sich nicht irritieren und sagen, huch, jetzt muss ja doch was schiefgelaufen sein, sondern er sucht zuerst Gott auf. Er hat sich auch sonst nach Gott jetzt ausgestreckt. Aber jetzt, wo es eng wird, erst recht. Und interessant, seine Bemühungen darum, dass das Volk das auch lernt, sich nach Gott auszustrecken, zeigen Wirkung. Mit ihm sucht das ganze Volk Gott auf. Das ist also der naheliegende Schritt. Nicht, oh Gott, was passiert denn jetzt für ein Blödsinn? Sondern, jetzt bist du allein zuständig, hatten wir vor zwei Wochen gerade als Thema. Fasten bedeutet, dass wir uns intensiver als sonst auf den Kontakt mit Gott einstellen. Zeitlich und in diesem Fall, wenn es ums Fasten geht, tatsächlich so, dass man auf Nahrung verzichtet, damit wir nicht ständig mit Verdauung beschäftigt sind, dann ist man offener tatsächlich. Wer das wagen möchte, kann die Erfahrung gerne mal machen. Fasten bedeutet auch im Volk Israel immer Umkehr von falschen Wegen. Dass man seine Schuld bekennt, wo man Gottes Worten nicht gefolgt ist, falsche Wege gegangen ist, persönlich oder auch als Gemeinschaft. Damals im Volk oder wir hier als Gemeinschaft. Und es ist wichtig, das zur Sprache zu bringen. Und Fasten hat den Sinn und bedeutet, dass wir uns an Gott wenden und ihm das Vertrauen aussprechen und ihn fragen, was nun mit uns werden soll und was wir persönlich tun sollen. Gegen den Kontakt mit Gott wehrt sich ja diese ganze Welt, wenn ich das mal so beschreiben darf. Kannst du ja dir mal vornehmen, ich nehme jetzt mal Zeit für ein Gespräch mit Gott in Ruhe. Was meinst du, was dann alles passiert? Schon der Reformator Martin Luther hat das so ausgedrückt, dann kommt alles Mögliche, was mich davon abhalten will. Und wenn ich dann das Beten verschiebe, sagt er, dann wird es den ganzen Tag nichts mehr. Ja, die ganze sichtbare und unsichtbare Welt hat kein Interesse daran, dass wir ein Gespräch mit Gott führen. Nun muss man allerdings ja nüchtern hingucken. Die einzigen, die entscheiden, ob wir ins Gespräch mit Gott gehen und wann wir das tun, sind ja wir. Nicht irgendwelche Umstände, die uns von irgendwas abhalten können. Gott nimmt uns also immer ernst auch. Und nun fangen die da also an zu beten. Und jetzt erinnert der König erstmal das Volk und Gott daran, dass das ja Gottes Volk ist. Und dass er ihnen versprochen hatte, ihnen dieses Land zu geben, in dem sie nun leben. Und dass er es doch nicht auf sich sitzen lassen kann, sie jetzt im Stich zu lassen. Ganz offensichtlich kann man so mit Gott sprechen. Wenn du also Versprechen von Gott kennst, die du persönlich für dich in Anspruch nehmen möchtest, dann darfst du Gott gerne sagen, so und nun ist das doch so, also jetzt muss doch auch irgendwas von dir passieren hier. Dass Josaphat den Herrn sucht, und hier steht ja der Name Gottes, ich bin der ich bin, aber auch hebräisch gedacht, ich bin für dich da, dass er überhaupt den Kontakt mit Gott sucht, ist ein menschlicher Offenbarungseid für einen König. Ja? Der legt alles auf den Tisch. Ich habe nichts. In uns ist keine Kraft und wir wissen auch nicht, was wir machen sollen. Ja, stell dir vor, Olaf Scholz tritt so morgen vor die Bevölkerung. Unser Bundeskanzler. Was wird man dann sagen? Den wähle ich beim nächsten Mal nicht. Oder? Was ist das für ein Schwachmat? Was ist das denn? Der König kann doch nicht sagen, wir haben keine Kraft und wir wissen auch nicht, was wir machen sollen. Der König muss sagen, so Leute, und jetzt hauen wir sie zusammen. Nein, Macht er nicht. Der sagt, Gott, wir haben nichts, wir können das nicht und wir wissen auch nicht, wie das gehen soll. Es gibt ja Dinge, die lernt man aus meiner Sicht nur in der Bibel. Es gibt so gewisse Sprüche, die auch sonst jetzt allgemein üblich geworden sind, dass Schwäche keine Schwäche ist und so weiter und so fort. Aber ich sage mal, wer glaubt es denn schon? Glaubst du, dass Schwäche zu zeigen gar kein Zeichen von Schwäche ist, sondern von Stärke? Wo erleben wir denn das, dass Menschen das tun? Ein Mann, der mal übers Beten ein Buch geschrieben hat, hat mal das so ausgedrückt, und das ist einer meiner Lieblingssätze in meinem Leben geworden: Nie ist ein Christ so auf der Höhe, wie wenn er auf den Knien ist. Nie ist ein Christ so auf der Höhe, wie wenn er auf den Knien ist. Und als meine Frau und ich hier vor 12 Jahren unseren Dienst begonnen haben, habe ich oft Spaziergänge gemacht. Also das mache ich ja bis heute und habe ich auch vorher schon gemacht, auf denen ich so mit Jesus spreche. Aber damals waren sie besonders von der Frage geprägt, sag mal, Gott, wie sollen die Menschen hier eigentlich was von mir haben? Ich weiß nicht, was ich machen soll und ich habe ihnen auch nichts zu geben. Das habe ich dann Gott auch gefragt, ausdrücklich. Plötzlich liefen dann Stationen meines Lebens vor meinem inneren Auge ab, wo Gott wieder auf mich zugekommen ist, wenn ich nicht weiter konnte und nicht weiter wusste und wenn ich mich längst selber aufgegeben hätte. Und dann wurde mir deutlich, dass ich bis dahin immer nur davon gelebt habe, dass Gott sich mir zuwendet und nicht, dass ich irgendwas mitbringe oder so toll kann oder so toll mache. Dass er mir gnädig ist, dass ich das Leben mit ihm gar nicht verdient habe und schon gar nicht, dass er andere durch mich beschenkt, sondern dass ich allein von seiner unverdienten Zuwendung lebe. Und dann kam in mir eine Stimme hoch, als das so eine Zeit lang so lief, kam in mir eine Stimme hoch: Das hast du den Menschen hier zu geben, mehr brauchst du nicht. Offensichtlich hat Josaphat das auch geglaubt. Und ich habe dann damals an dieser Stelle einmal mehr gemerkt, dass es das Beste ist, Gott in allem aufzusuchen. Das gehört in unser tägliches Leben. Das war das Erste. Wo wir im Gespräch mit Gott sind, entsteht dann auch das Zweite. Lass dich auf Gott ausrichten. Zu den Menschen, die ihn aufsuchen, spricht Gott. Das muss nicht immer sofort sein. Das muss nicht immer gleich aussehen. Aber wo Menschen bereit sind, sich ihm in die Hand zu geben, werden sie Kontakt mit Gott erfahren. Das behaupte ich. Es eignet sich zum Beispiel auch dieses Gebet, das Jesus uns hinterlassen hat, das Vaterunser, hervorragend dazu, sich Gott so anzuvertrauen. Da steckt alles drin, auch ganz viel von dem, was Josaphat hier gebetet hat. Und Josaphat und sein Volk glauben Gott nun das, was er ihnen zugesagt hat. Da verlassen die sich drauf. Und sie erleben, dass Gott sie tatsächlich hört, denn er fängt jetzt an zu reden. Und dann kommen sie ins Staunen darüber, wie großartig Gott ist und dass sein Herz für uns schlägt und fangen an, das auch zum Ausdruck zu bringen, ihn zu loben. Darin liegt meiner Ansicht nach sehr viel Gewinn, wenn wir gemeinsam Loblieder singen. Das trifft uns ja in ganz unterschiedlichen Verfassungen. Und man muss auch, finde ich, immer gucken, dass die Lieder nicht so viel von mir handeln, ich, sondern dass sie wirklich auch von Gott handeln. Davon mal abgesehen, das frage ich mich manchmal, wo das jetzt Anbetungslieder oder Loblieder sein sollen, wenn es dann doch mehr um mich geht. Aber warum machen wir das eigentlich? Hat Gott das nötig, dass wir ihm auf die Schulter klopfen und sagen, wie toll er ist? So wie wir das manchmal meinen zu brauchen? Dass wir ihm Komplimente machen? Also haben wir einen eitlen Gott? Ich würde eher sagen, wo wir ihn von Herzen anbeten, da wird unsere Beziehung zu ihm vertieft. Natürlich kommt für Gott etwas zurück, weil wir begeistert von ihm sind. Und das ist völlig angemessen. Ich sage mal, ich glaube, ich habe es auch gar nicht begriffen, wie großartig dieser Gott ist. Also meine Worte können das gar nicht ausdrücken. So singe ich auch Loblieder. Ich mache das jetzt mal mit diesen Worten, aber sie reichen eigentlich gar nicht. Sie bringen das nicht annähernd zum Ausdruck. Aber Gott bekommt von uns ausgesprochen, dass er die bestimmende Wirklichkeit unseres Lebens ist. Und dass wir gerne bei ihm sind. Ich glaube, dass Gott daran wirklich auch Freude hat. Und uns wird dabei klar, wie großartig er ist und wie gut er zu uns ist. Und dass es nun wirklich unsinnig ist zu meinen, irgendwelche anderen Einflüsse unseres Lebens könnten jetzt hier noch etwas zu melden haben. Natürlich, vor uns haben die eine Menge zu melden, aber die Frage ist, welches Recht geben wir ihnen? Das hat doch mal unser Verbandsjugendreferent hier gesagt. Wenn Probleme kommen, sag doch nicht immer Gott, wie groß deine Probleme sind, sondern sag doch deinen Problemen mal, wie groß dein Gott ist. Reicht ja, wenn wir es erstmal selber glauben. Das Problem, glaube ich, versteht das nicht so ganz. Und Gott anzubeten hängt, wie neulich schon mal ausgeführt, nicht davon ab, ob uns danach zumute ist. Es ist immer angebracht. Denn wir werden dabei auf Gott ausgerichtet. Und die Augen unseres Herzens gucken woanders hin. Und sind schon nicht mehr gefesselt von dem, was wir nicht in den Griff kriegen. Die Menschen hier beten Gott an und loben ihn vor dem Kampf schon. Sie loben ihn im Kampf und sie loben ihn anschließend an den Kampf, den sie da führen. Das Geschehen hier ist geradezu davon geprägt, dass Menschen von Gott begeistert sind. Was anderes kommt eigentlich überhaupt nicht rüber, wenn wir das mal uns ganz genau angucken. Deswegen habe ich uns auch mal den ganzen Text gelesen, beziehungsweise mit uns gelesen. Deshalb lass dich von Gott und auf Gott ausrichten. Und von dieser Anbetung ausgegangen, handelt das Volk nun auch anders als am Anfang befürchtet. Das ist das dritte. Handle im Vertrauen auf Gott. Es ist ja mit dem Vertrauen auf Gott ganz einfach. Nein, wir sagen ja immer, es ist ganz schwer. Um dir zu vertrauen, brauche ich einen großen Glauben. Nein, es ist ganz einfach. Vertrauen auf Gott heißt, ich tue, was er sagt. Das ist ganz einfach formuliert. Das widerspricht eine Menge in unserem Herzen, ich weiß. Aber Gott sagt ihnen, sie sollen jetzt zugucken, wie Gott kämpft. Das heißt, sie sind gar nicht für den Erfolg zuständig. Ich glaube, dass wir uns mit der Last unseres Lebens deshalb mitunter so abschleppen und einen krummen Rücken kriegen, weil wir immer noch davon ausgehen, wir müssen es selbst in der Hand haben. Wir sind für den Erfolg zuständig. Der Dinge, die wir bewegen wollen und sollen und müssen und auch unseres Lebens. Wie blöd sieht denn das aus, wenn ich am Ende sagen muss, ich habe es nicht geschafft? Ja, sagt Gott. Wäre für mich keine Überraschung. Wenn es dir neu ist, okay, kannst noch so weitermachen. Ich weiß das jetzt schon. Das ist spannend, finde ich. Nein, zuständig ist das Volk und sind wir dafür, umzusetzen, was wir von Gott hören. Dafür sind wir zuständig, nicht für den Erfolg. Und nun gehen die von Gottes Zusage bewegt dorthin, wo Gott sie hingeschickt hat. Die machen das einfach. Sie stellen einen Zug mit Kriegern zusammen. Interessante Kampfaufstellung, die da wählen, oder? Finde ich. Vorweg gehen die Sänger. Ja, Sänger sind dafür bekannt, besonders hart zu sein und sich im Kampf immer durchzusetzen. Ist doch mit den Künstlern so. Das sind besonders harte Typen. Deswegen stellen wir die vorweg. Von Bewaffnung steht da auch gar nichts. Doch. Vielleicht irgendwelche Musikinstrumente. Das muss ich mir vorstellen. Ja? Du siehst da eine Armee langlaufen und vorneweg sind da die Lobpreisband und macht Musik. Und die singen. Aber kein Kriegsgesang. So stahlhart und sowas irgendwie. Sondern die singen Gott-Loblieder. Das muss man sich mal bildlich vor Augen führen. Wer da zugeguckt hätte. Das muss man mal verfilmen. Ja, aber stellt euch doch mal so unser Leben vor. Unsere Aufgabe ist es nicht, verbissen darauf zu achten, dass wir auch alles hingekriegt haben und dass wir bloß nichts vergessen und dass wir auch stark genug sind, sondern begeistert von Gott zu sein, der es nun wahrlich wert ist. Das Einzige, was widerspricht, sind wir. Das darf uns auch mal klar werden. Ist ja auch nicht so, als ob Gott überrascht ist. Aber das ist hier das Entscheidende und die fangen jetzt an und ziehen in den Krieg und singen. Ja, und während sie da so Loblieder singen und noch unterwegs sind, noch gar nicht da, wo sie ankommen sollen, macht Gott schon mal die Arbeit. Da kümmert sich schon mal um die Dinge. Ja, dann fangen die an, da übereinander herzufallen und irgendwie. Und als Israel dann ankommt, also Juda da ankommt, ist nur noch eine Arbeit zu machen, die Beute auszuteilen. 3 Tage lang, denn es war viel. Und es hört sich fast so an, als ob die gar nicht alles mitschleppen konnten. Ja, nun sagst du natürlich, ja, so läuft das doch nicht immer. Natürlich nicht. Es wird uns auch in der Bibel berichtet, dass manchmal der Erfolg durch das kam, was Menschen getan haben. Das kann man auch im Leben vieler Glaubender bis heute nachverfolgen. Aber es war nie so, ihr Lieben, und das ist der Blick hinter die Kulissen, dass wir Menschen für den Erfolg gesorgt haben. Wenn Gott das, was wir tun, segnet, liegt der Erfolg trotzdem nicht in unserer Hand. Wenn wir denn von Segen sprechen und nach jedem Gottesdienst den Segen mitnehmen möchten gerne, dann sollten wir das ernst nehmen. An Gottes Segen ist alles gelegen, zum Beispiel, ist so ein berühmter Satz, den kann man sich ruhig merken. Gibt Sätze, die sollte man auswendig können. Nicht, wenn es einem gut geht, braucht man die unbedingt. Dann auch, aber gerade dann, wenn man sie nicht mehr glauben kann oder meint, nicht mehr glauben zu können. Oder Sprüche 10, 22 zum Beispiel, habe ich mal auswendig gelernt. Der Segen des Herrn macht reich und eigenes Zutun fügt dem nichts hinzu. Das ist schon spannend. Habe ich noch in keiner Werbung für ein Geschäftsmodell. Man kann ja, wenn man irgendwie so Videos guckt auf YouTube, kommt ja dauernd Werbung. Da wird mir erzählt, 10.000 Euro im Monat verdienen ist überhaupt kein Problem und so. Ich gucke mir das manchmal an, weil ich das so interessant finde, was da so vermittelt wird. Ja, und jetzt stell dir vor, da sagt einer, wenn du im Leben, jetzt ist ja die Frage, was reich sein ist, aber wenn du es im Leben gut haben willst, dann vertrau einfach Gott. Und wie gesagt, es wird dann nicht leicht. Das erleben wir ja. Aber die loben Gott und Gott macht die Arbeit. Aber das ist doch eigentlich Blödsinn. Ihr zieht in einen Kampf, den ihr nicht gewinnen könnt. Ihr seht euch einer Übermacht gegenüber. Da muss man doch menschlich sagen, bleibt mal Realist. Ja, so abgehoben immer. Ja, immer diese Träumer. So. Das sieht doch schlecht aus. Noch hat Gott euch doch gar nicht geholfen. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Wer weiß, ob das Gott überhaupt wirklich gibt. Das kommt uns doch, wenn es schwierig wird. Wer weiß, ob er wirklich helfen kann, wäre die nächste Frage. Vielleicht trauen wir uns nicht zu behaupten, er könnte nicht helfen. Dann kommt die nächste Frage schon. Wer weiß, ob er wirklich helfen will? Und dann fallen einem lauter Gründe ein, warum nicht. Also, ich sag mal, ist gesund, wenn einem lauter Gründe einfallen. Es gäbe nämlich eine Menge Gründe, warum er uns nicht helfen sollte. Aber ist alles Quatsch. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, aber den Herrn, sagt der Theologieprofessor Hans-Joachim Eckstein. Das Volk weiß noch nicht, wie Gott es machen wird, aber sie glauben ihm, dass er für sie eingreift. Manchmal gibt er einfach unserem Tun Erfolg, manchmal hilft er ohne unseren Beitrag. Und manchmal tut er dort viel mehr, als wir sehen, wo wir das als Misserfolg deuten, was passiert. Gott setzt sich für die Menschen ein, die ihm vertrauen. Und das hat er am bedeutendsten, und zwar schon für alle Menschen getan, als er vor 2000 Jahren seinen Sohn in unsere Welt geschickt und für uns an einem Kreuz hat sterben lassen. Und wenn man jetzt mal so denkt, Mensch, es muss doch in meinem Leben noch so viel geschafft werden und es muss doch alles irgendwie erst noch gelingen und es ist noch gar nichts irgendwie da, dann sollten wir hören nochmal, was Jesus am Kreuz gerufen hat, kurz bevor er starb. Es ist vollbracht, hat er da gerufen. Es ist geschafft. Das, was Jan und Uli, was Annette, was Jens, was Tabea, was Thomas im Leben brauchen, es ist vollbracht. Alles, was du hättest schaffen müssen, alles, was du ausgleichen müsstest, alles, was du leisten müsstest, es ist vollbracht. Meinen wir, wenn wir bei Gott ankommen, dass irgendeine andere Stimme da etwas zu melden haben wird als die? Ja, wir stellen uns in unserem Leben, tun wir manchmal so, stellen wir uns so an, als ob wir sagen würden, ja, Jesus, das hast du gesagt, aber ich habe noch mehr zu sagen. Für mich sieht es schlecht aus. Ja, viel Spaß, kannst ja machen. Es ist vollbracht. Jesus hat den Weg freigemacht zu Gott, die Verbindung zu ihm hergestellt. Wer ihn um Vergebung bittet, kann sein Leben darauf stützen, dass Gott nur für ihn ist und keinen Funken gegen ihn. Auch wenn wir das menschlich nicht kennen, wir können uns voneinander abstoßen durch Dinge, die uns schiefgehen, durch Sachen, die wir verpassen aneinander, durch blödes Verhalten, sonst irgendwas, schlechte Gedanken. Aber alles, was für dich getan werden muss, hat Jesus bereits getan. Du musst dich nicht erst wertvoll machen. Du musst nicht erst etwas geleistet haben. Du musst auch nicht erst aufgeräumt haben. Mit Jesus an deiner Seite kannst du jetzt in deinem Leben rangehen und aufräumen. Ja. Was da nicht zum echten Leben, was nicht zu Gott passt, das kann da ruhig raus aus deinem Leben. Aber dass Gott für dich ist, hängt davon nicht ab, dass du das schon gemacht hast. Du kannst mutig anfangen. Hat doch einer der besten Freunde von Jesus das mal so ausgedrückt? Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wörtlich heißt es, ihm liegt an euch. Das heißt, ihm seid ihr wichtig. Alle eure Sorge werft auf ihn. Das hast du schwarz auf weiß in der Bibel. Kannst du nachlesen, gleich nach dem Gottesdienst, 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 7. Morgen früh kannst du es mal. So beginnt jeder Tag. Ja, kannst gucken. Nein, so ist es nicht. Und dann kannst du lesen, wird so behauptet. Und jetzt ist die Frage, wer hat mehr zu sagen? So kannst du mutig in den Tag starten und deine Aufgaben wahrnehmen. Und aufräumen, wer es nötig ist. Wir sind nur dafür zuständig, Gott beim Wort zu nehmen. Er ist für den Erfolg zuständig. Und wenn wir keinen Erfolg haben in unseren Augen, dann ist er dafür auch zuständig. Und wird noch etwas Besseres mit uns anfangen, als wir gedacht haben. Wo wir so im Vertrauen auf Gott unser Leben gestalten, kehrt Freude und Lebensmut ein. Das können wir hier beobachten. Das Volk ist völlig aus dem Häuschen, einfach weil sie annehmen, was Gott geschenkt hat. Und sie loben Gott jetzt weiter. Jetzt erst recht, wo sie auch noch sehen, wie gut er es mit ihnen macht. Und da denke ich darüber nach, ihr Lieben, was uns hier so bewegt. Das hat euch schon vorher bewegt, bevor meine Frau und ich hier waren und meine Familie. Das hat uns miteinander bewegt und das wird euch, und dafür werde ich beten, weiter bewegen, auch wenn wir dann weg sind. Unser Beitrag dazu, dass Menschen hier in unserer Umgebung Jesus kennenlernen, der ist gar nicht unmöglich. Und der ist auch gar nicht so mühsam, wie man vielleicht denkt. Es geht darum, dass wir uns auf Gott ausrichten lassen. Dass du an jedem Tag in der Freude an Gott dein Leben gestaltest. Er ist für dich da, auch und gerade, wenn es schwierig wird. Und wo uns das schwerfällt, ist das Problem nicht, dass es nicht wahr wäre, dass Gott irgendwie doch nicht da wäre, sondern dass wir einfach nicht in Anspruch nehmen, was Gott uns schenkt. Und wir lesen das doch in der Bibel, dass am Ende der Zeiten sowieso es so kommen wird, dass wir vor Jubel über Gott nur so sprudeln werden. Ja, weil wir dann sehen, wie großartig er es gemacht hat. Wie wäre es, wenn wir ihm das jetzt schon anfangen zu glauben? Dass er es ja doch gut macht. Die Schwierigkeiten unseres Lebens haben neben möglichen anderen Absichten Gottes, die ich nicht kenne, aber mindestens haben sie von Gott die Absicht, dass wir darauf gebracht werden, dass Gott in allem allein und zuerst zuständig ist. In allem, was wir erleben. Und jetzt möchte ich uns mal ganz kurz mitnehmen auf einen Gedanken. Stell dir doch mal vor, die Gemeinschaft Ratzeburg ist eine kleine Gemeinschaft mit begrenzten Möglichkeiten. Ja, würde wahrscheinlich niemand von uns was anderes behaupten, denke ich, deswegen habe ich das mal so vollmundig behauptet. Jetzt wird auch noch der Prediger versetzt und wir wissen nicht, wie es im kommenden Sommer werden soll. Wir können das auch nicht. Wir sollen hier Menschen für Jesus gewonnen werden. Der Vorstand der Gemeinschaft fürchtet sich und richtet sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Stell dir das mal vor, das passiert jetzt. Und er lässt in der ganzen Gemeinschaft ein Fasten ausrufen. Und die ganze Gemeinschaft in Ratzeburg kommt zusammen, den Herrn zu suchen. Auch aus allen Dörfern, in denen sie wohnen, kommen sie zusammen, um den Herrn zu suchen. Und während sie dabei sind, ihren Gott zu loben, handelt Gott unsichtbar oder vielleicht auch wahrnehmbar in ihrem Leben und in ihrer Umgebung. Stellt euch das doch mal vor. Wenn es im Leben schwierig wird, suche in allem Gott auf. Vor ihm kannst du deine Unfähigkeit ausbreiten. Lass dich auf ihn ausrichten. Und handle im Vertrauen auf Gott, wie er es dir sagt. Ich erinnere noch einmal an den Satz, auch aus dem Volk Israel, in einer schwierigen Zeit: Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Amen.